Deutschlandfunk, Europa heute.
Krieg an sich ist fraglos schon grausam genug, doch es gab und gibt immer wieder Bilder aus der Ukraine, die besonders einprägsam sind. Verwaiste Kinderwägen wie in Vinnytsia zum Beispiel oder Aufnahmen mutmaßlicher Folterkeller in Butscha. Diese Woche gingen vor allem Bilder des Hochhauses in Dnipro um die Welt, das durch einen russischen Angriff zerstört wurde, und auch die Absturzstelle eines Hubschraubers in Provary, in dem unter anderem der ukrainische Innenminister saß und ums Leben kam. Diese beiden Vorfälle sind heute Thema in unserem Gespräch mit dem freien Journalisten Ivan Haivanowitsch. Er schildert uns derzeit immer freitags seine Eindrücke aus der Ukraine. Und meine erste Frage heute an ihn war, ob die zurückliegende Woche eine besonders harte für das Land war.
Es ist tatsächlich schwer zu vergleichen, eine vernichtete Stadt wie Popasna oder Bachmut mit Massengräbern oder mit Folterkellern oder mit Helikopterabsturz. Aber die Woche war in der Tat erschütterlich.
Bleiben wir mal bei dem Hubschrauberabsturz, den Sie ansprechen. Passiert in Provary in der Nähe von Kiew. Hier muss man sagen, dass die Ursache bisher offen ist. Das gilt auch für die Frage, ob sie irgendetwas mit dem Kriegsgeschehen zu tun haben könnte. Fest steht unter anderem der ukrainische Innenminister Denis Monastirsky, der kam ums Leben. Zu seiner Person meine Frage, welches Ansehen hat er in der Bevölkerung genossen?
Eigentlich ein gutes Ansehen. Er war ein Rechtsanwalt. Er ist zu diesem Posten vom Parlament ernannt worden, wo er einen Ausschuss für Strafverfolgungsfragen geleitet hat. Es gab kaum etwas ihm vorzuwerfen. Ja, er war ein Mitglied der Partei von Präsidenten, bevor er zum Minister ernannt worden ist. Ja, gutes Ansehen. Aber was besonders schlimm ist, dass es nicht nur Denis Monastirsky als Minister ums Leben gekommen ist, aber sondern auch sein erster Stellvertreter und auch der Staatssekretär des Ministeriums, also die ganze Leitung.
Das heißt, Sie würden schon sagen, dass der Staatsapparat dadurch deutlich geschwächt worden ist?
Ich hoffe trotzdem, dass die Institutionen an sich genug stark sind, um weiterzumachen, weil es gibt auch die Strukturen, die von Ministerium koordiniert werden, aber trotzdem relativ autonom arbeiten, wie zum Beispiel Grenzschutz, wie Notfalldienst, wie Nationale Garde und so weiter.
Als Nachfolger ist Ihor Klimenko eingesetzt worden, bisher Chef der nationalen Polizei. Was sonst können Sie uns noch über diese Person erzählen?
Ihor Klimenko ist zum Chef von Nationaler Polizei vor 3 Jahren ernannt worden. Und es ist eine guter Ersatz für gestorbene Minister. Die einzige Gefahr oder Risiko, was auch nicht an seiner Persönlichkeit liegt, ist, dass er eben aus dem Polizeisystem stammt. Und das Innenministerium in der Ukraine galt schon jahrelang als ein Polizeiministerium. Und Denis Monastirsky hat auch versucht, das zu ändern. Deswegen, Ihor Klimenko im Zustand des Krieges, ja, inmitten des Krieges, als eine für diesen Posten ganz gut ist. Aber ich fürchte, dass für längerfristige Perspektive, um das Ministerium weiter zu reformieren, ein Polizist auf der Posten von einem Minister im Innenministerium ist nicht die beste Entscheidung.
Ich möchte mit Ihnen auch sprechen über die Bilder dieses zerstörten Wohnhauses in Dnipro in der Zentralukraine nahe zum Osten des Landes. Stand jetzt mindestens 45 Tote, wobei immer noch Menschen vermisst werden. Man konnte zum Beispiel sehen, wie Schwerverletzte geborgen werden. Was hat das Ihrer Beobachtung nach bei anderen Menschen in der Ukraine ausgelöst, diese Bilder?
Natürlich Mitleid. Es wurde geholfen, es kamen viele Menschen in Dnipro zu helfen, Leute zu retten, und es war mehr Geld auch gespendet. Also der erste Gedanke bei mir war zum Beispiel, das hätte auch mein Haus sein können. Und ich glaube, dass mehr Leute so an etwas gedacht haben.
Also nicht nur Mitleid, sondern vielleicht auch Befürchtung, dass einen selber das treffen könnte. Sie leben ja in einem Hochhaus. In Kiew würden Sie denn sagen, dass die Angst der Menschen in solchen Wohngebäuden besonders groß ist, dass man gefährdeter ist, weil man bei Luftalarm ganz einfach vielleicht auch länger braucht, um sich nach unten in Sicherheit in den Keller zu begeben zum Beispiel?
Vielleicht kann man so sagen, aber würde ich nicht als erster Grund die längere Weg zum Keller nennen, sondern weil halt die höhere obere Etagen an sich mehr gefährdet sind. Und eigentlich diese Wohnungen, die in einer normalen Friedenszeit auch teurer sind wegen der Panorama, sie leiden am meisten wegen Wasserausfälle und sie sind am meisten natürlich in erster Linie durch einen möglichen Angriff gefährdet.
Der freie Journalist Ivan Hajvanovic, derzeit immer freitags Gesprächspartner in Europa heute. Dieses Mal zum zerstörten Hochhaus in Dnipro und zum Hubschrauberabsturz in Brovary.